Es ist immer so schön zu Urlaubszeit. Wir haben eine Urlaubszeit und viele unterschiedliche Songs werden hier gesungen, die man sonst kaum noch hört. Unterschiedliche Geschwister zeigen ihr Können und ich freue mich da immer sehr darüber. Ja, toll. Danke euch. Ich muss Platz haben. Ja, nun ist es fast ein Jahr her, dass ich das letzte Mal hier oben stand, um zu predigen. Es war am 28.09. im letzten Jahr, schon lange her. Und ich habe darüber nachgedacht, was so alles passiert ist und die Dinge, die Gott auch in meinem Leben getan hat, was so alles gewesen ist. Und ich möchte heute über ein besonderes Thema reden, das wir im letzten Jahr habe ich darüber gesprochen. Ich möchte dieses Thema weiterführen heute, fortsetzen. Die Identität, das war das Thema im letzten Jahr, wo ich hier vorne war. Und ich möchte ein bisschen über die Kosten und die Auswirkungen und wer bezahlt das alles, darüber möchte ich reden heute. Mal schauen, ob mein Einschalten wäre nicht schlecht. Ja. Noch nicht. Jetzt tut es. Klappt's? Also, zuerst einen ganz kurzen Rückblick für das, was ich am 28.09. hier über Identität gesagt habe. Dann möchte ich über die Kosten und Bezahlung der Identität in Gott etwas sagen. Das hat mich so bewegt, als ich lange darüber nachgedacht habe. Und das Thema ist so gewaltig eigentlich und hat mich also dazu bewegt, dass ich das weiterführen möchte. Die Auswirkung auf unseren Glauben und ein bisschen darüber reden, würdig ist das Lamm. Ja, ich habe über diese Identität das letzte Mal gesprochen hier und habe dann versucht deutlich zu machen, dass alle Lebensbereiche, die mit uns zu tun haben, mit mir oder mit dir zu tun haben, die Leiblichkeit, also was mein Körper angeht, das ganze soziale Netzwerk, die Leistungsfähigkeit, was tue ich beruflich, die ganzen Dinge, die ich vielleicht besitze oder nicht besitze und die ganzen Ideale, alles zusammen, eigentlich das gesamte Leben ist das Thema, das gesamte Leben. Es ist nicht so, dass man da etwas rausnehmen kann für uns Christen, sondern das Thema ist tatsächlich, dass jeder das gesamte Leben in Jesus, in Gott, von ihm getragen betrachten muss. Es geht nicht darum, dass wir irgendwo uns da raushalten können, weil das gilt für andere, nein, das gilt für uns sehr. Und unser Leben besteht in Wirklichkeit darin, dass wir unser Vorteil ist, dass wir stehen auf dem Grund des dreieinigen Gottes. Geliebt, getragen durch Jesus, dem Vater im Himmel, geleitet durch den Geist Gottes, Wort Gottes. Das war so das Thema vom letzten Mal. Und ich habe kurz angedeutet, dass Jesus, wer ist Jesus? Und Jesus fragte seine Jünger, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Die einen meinten, es ist ein Prophet, der wieder auferstanden ist, der andere, der sagt, das ist dies und jenes und. Aber keiner hat gesagt, du bist der Sohn Gottes, der Sohn des lebendigen Gottes. Und deswegen fragt er sie, was sagt ihr denn? Und Petrus sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das ist so wichtig, dass Gott uns das nahe bringt. Er soll uns offenbaren, wer er ist, was er für uns eigentlich getan hat, was daraus entsteht. Unser ganzes Leben ist davon involviert, von dieser Tatsache, dass wir getragen und erlöst sind, wenn wir erlöst sind. Ich weiß nicht, ob heute jemand hier ist, der vielleicht nicht erlöst ist, der nicht sagen kann, Jesus ist mein Herr. Dann werden wir kurz darüber noch reden. Ja, und die Identität, wir als Christen, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Und der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Ich denke, das ist für Christen völlig klar. Wenn wir Kinder sind, sind wir auch Erben Gottes. Also, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Und das möchte ich einfach voraussetzen heute für das, was danach jetzt kommt. Ja, der Glaube ohne Identität in Gott ist unmöglich. Nur wenn dir bewusst ist, dass du Sohn, Tochter Gottes bist, kannst du wirklich glauben. Es ist ein ganz wesentlicher Faktor. Ich muss real glauben, dass es Gott gibt, dass er da ist, wie ihn zwar nicht sehen in der unsichtbaren Welt, aber dass er existiert, das Universum geschaffen hat, uns geschaffen hat, werden darüber noch etwas sagen später. Und wenn ich das nicht glaube, dann bin ich nicht ein Sohn, eine Tochter Gottes. Also die Zugehörigkeit zum Volk Gottes ist die Tatsache, dass wir Söhne und Töchter sind. Untrennbar ist es, Glauben, also Sohn, Tochter, Glauben und Reich Gottes, geht nicht ohne dem. Denn warum? Wir sind hineingeboren in das Reich Gottes. Und nur wenn man irgendwo hineingeboren ist, dann gehört man dazu. Nicht angenommen, nicht ein Sklave freigekauft oder ein Angenommener, ja, so wäre er auch denkbar, adoptiert. Nein, wir sind Söhne Gottes, wir sind hineingeboren, das ist ganz wichtig. Wenn der Charles von England, kennt ihr sicher alle, der ist geboren, ne, von der Königin und hineingeboren in das Amt, mal König zu werden. Er hätte diese Chance nie, wenn das nicht passiert wäre. Und so solltet ihr das im Reich Gottes betrachten. Hineingeboren in das Reich Gottes. Das ist die Voraussetzung für das, was noch kommt. Wenn ich über die Kosten und Bezahlung etwas sagen will, wie wir da hineingekommen sind, warum wir Söhne und Töchter sind, dann müssen wir Gott, Jesus, als unseren hohen Priester betrachten. Im Alten Testament begann diese ganze Gedankengeschichte. Als das Volk Israel, Mose den Auftrag bekam, das Volk Israel aus Ägypten zu führen, wissen wir, da gab es die Plagen, der Pharao wollte nicht und. Und am Ende gab es diese knallharte Plage, die letzte, dass alle Erstgeburt in Ägypten von Tieren über Menschen, egal wer, musste sterben, damit der Pharao, lass mein Volk ziehen oder jetzt geht. Ja? Und diese Plage, da wollten die Kinder Israel ja nicht dran teilnehmen. Das war ja logisch. Und was hat Gott ihnen gesagt? Ja, schlachtet ein Lamm, das Blut von diesem Lamm, das streicht an dem Tag an die Pfosten draußen, das Passahlamm. Und wenn der Engel kommt, der dieses Gericht ausführt, dann wird er an eurer Tür vorbeigehen. es wird niemand sterben, umkommen. Und genau das tat er. Es gab hier einen Preis. Es musste bezahlt werden, das Leben eines Tieres in diesem Falle. Das Blut ist immer das Leben, was wir in der Bibel sehen. Und es musste mit diesem Tod dieses Tieres, mit dem Leben, nämlich dem Blut, dieses Gericht Gottes abgehalten werden. Und ich denke, wenn wir dann weitergehen, wurde dieses Thema mitgenommen durch das ganze Alte Testament. Wenn wir den Tempel anschauen oder schon in der Stiftshütte in der Wüste, wo das alles eingesetzt wurde, dort gab es viele Sündopfer. Jede Person, wenn sie gesündigt hatte, sollte ein Opfer bringen. Es gab unheimlich viele Vorschriften, könnt man lesen, in 3. Mose. Und einmal im Jahr gab es dann ein besonderes Sündopfer. Und dieses Opfer war für das gesamte Volk, der Sünden des ganzen Volkes. Und dazu musste der hohe Priester, Aaron, zuerst einmal sich selber reinigen. Er hat Opfer für sich gebracht, richtigen Kleider angezogen. Vorher hat er gebadet und was weiß ich, könnt ihr alles nachlesen. Und dann wurden zwei Lämmer oder Böcke ausgewählt, die völlig rein waren, also super Tiere, kein Fehler, kein Makel. Und diese beiden Böcke, da wurde das Los darüber geworfen und das eine, wo das Los drauf fiel, wurde geschlachtet. Und das Blut wieder aufgefangen in ein Gefäß. Und der Hohepriester ging damit in das Allerheiligste, also am Vorhang des Allerheiligsten, wo zu der Zeit ja Gott wohnte. Er machte den Vorhang weg und musste mit dem Blut dort die Bundeslade besprengen. Und so versöhnte er sich und das Volk mit Gott. Zusätzlich wurde bei dem zweiten Bock, und ihr habt ja schon alle mal was vom Sündenbock gehört, ja? Der wird zum Sündenbock gestempelt. Dieser zweite Bock, da legte der Hohepriester seine Hände auf und die ganze Sünde des Volkes wurde auf diesen Bock geladen. Und ein ausgesuchter Mann musste mit diesem Bock dann in die Wüste laufen, an eine ganz einsame Stelle irgendwo in der Wüste, da hat er ihn freigelassen. So wurden die Sünden von diesem Bock hinausgetragen in die Wüste. Und als er wiederkam, musste er auch bevor er ins Lager kam, wie würden heute sagen, duschen, er musste baden und Kleider anziehen und. Also es gab viele Rituale und diese Rituale, die prägen die ganze Bibel. Und wenn wir dann weiterschauen, was passierte im Neuen Testament? Die Kosten und die Bezahlung im Neuen Testament, um Söhne und Töchter zu sein, wir wissen das alle, das hat Jesus für uns getan. Aber ich möchte heute euch mitnehmen an einen Punkt, wo es Jesus ganz besonders schwer gefallen ist, sage ich jetzt mal, etwas zu tun, das er überhaupt nicht eigentlich zu seiner Person passte. Überhaupt nicht. Ich habe dafür mal etwas mitgebracht, damit es verdeutlicht wird. Es soll den Kelch darstellen, den Jesus trinken musste. Aha, so geht nichts mehr. Doch. Den Kelch, den Jesus in Gethsemane überreicht bekam. In Lukas 22 können wir da einiges von lesen. Dieser Kelch. Und er betete, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Wenn es möglich ist, was war denn in diesem Kelch? Man muss sich vorstellen, wenn du an Jesu Stelle gewesen wärst. Gott hat zu dir gesagt, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der hat viele Kranke geheilt, Wunder getan. Menschen wurden erlöst von ihren Plagen und alles Mögliche, was er getan hat. Und jetzt kommt diese Aussage. Er wusste, dass jetzt die Entscheidung fallen muss. Ich muss Ja sagen zu dem, was der Vater mir aufgetragen hat. Das ist eine unglaubliche, gewaltige Szene, die man sich da vorstellen muss. Denn was passierte denn? Die gesamte Sünde der Welt, denn Johannes der Täufer sagte, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde hinwegträgt. Das ist Gottes Lamm. Die gesamte Sünde der Welt, deine und meine Sünde. Und das macht mich manchmal, ich habe darüber oft geweint, weil ich unglaublich sehe, was Jesus eigentlich für mich getan hat. Dass er meine Sünden getragen hat bis zum Kreuz, aber die Entscheidung dazu fiel hier, in Gethsemane. Und wir wissen, wenn wir da weiterschauen, da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Das ist schon gravierend, wenn das passieren muss. Und wir sehen die zweite, noch den Vers 44, der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Könnt ihr euch das vorstellen? Es ist unglaublich, was diese Entscheidung für Jesus gekostet hat. Das ging so weit, bis er am Kreuz rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wegen dir, wegen unseren Sünden, wegen meiner Sünde hat er das getan. Diese Entscheidung dort war ungeheuerlich gewaltig für Jesus. Ich denke, das war das Schlimmste, das war schlimmer als alles andere. Vorher hat er öfters, wollten sie ihn gefangen nehmen, dann ist er einfach mitten durchgegangen. Er sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Er ging. Aber in Gethsemane, da wusste er, jetzt ist die Stunde. Meine Stunde ist gekommen, sagt er dort. Und wenn ich mir vorstelle, dass er das dreimal getan hat, er ging dann zu seinen Jüngern zurück, ja, und sagte immer wieder, merkte, dass sie schlafen. Könnt ihr nicht einen Augenblick wachen mit mir? Wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallet, dass wir nicht unterliegen, wenn die Anfechtung kommt. Deswegen ist es nötig, wachen und beten für uns als gläubige Christen. Unbedingt. Aber nicht nur unsere Sünde hat er dort getragen ans Kreuz, sondern in Jesaja 53 wird beschrieben, fürwahr, er trug unsere Krankheit. Und er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Also, in dem Kelch war unsere Krankheit auch drin, meine Krankheit. Und ich bin Gott froh, er hat an mir auch ein Wunder getan. Und meine Krankheit, deine Krankheit. Und wir benutzen viel zu wenig die Tatsache, dass Jesus heilt. Und ich möchte, dass wir dies einfach mehr in Anspruch nehmen. Wir versuchen auch hier in der Gemeinde immer wieder zu beten. Sabine wird heute auch hier vorne sein, um mit dem zu beten oder mit jemand, der eine Frage hat, zu beantworten. Ich selber werde auch hier warten, falls jemand wirklich etwas Neues mit Gott möchte. Denn mein Thema ist wirklich, ich glaube, Gott hat mehr für uns. Er will uns mehr geben. Unsere Krankheit, deine und meine, die Schmerzen, die wir haben, hat er alles getragen. Und wir haben eine Chance, wirklich im Gebet vor Gott zu kommen. Wir wissen nicht immer, warum Gott uns nicht heilt. Wir wissen es nicht. Manchmal ist es nötig, Hilfe von Gott zu bekommen, Erkenntnis und eine Beziehung mit Jesus aufzubauen, damit wir endlich auch wirklich seine Stimme hören. Zu hören, was sagt er mir? Warum ist was? Ich werde euch etwas dazu erzählen noch. Er wurde gemartert und er wurde zu einer Schlachtbank geführt, wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und sein Mund nicht auftat. Das ist Jesus, unser Hohepriester. Und wir sollten das wirklich deutlich nochmal in uns aufnehmen. In Gethsemane hat er das alles genommen. Denn als er dort wegging, da hat er nichts mehr gesagt, da ging er seinen Weg. Dort war er dann ruhig, weil ich stelle mir vor, der Vater im Himmel hat das gehört, was er sagt. Ist ja logisch. Der Vater im Himmel, der sagt, mein lieber Sohn, deswegen habe ich dich auf diese Erde geschickt, damit du alle die erlösen kannst, auch die heute Morgen hier alle sind. Die Kraft Gottes zur Erlösung ist in diesem Kelch entschieden worden, zu gehen diesen Weg ans Kreuz auf Golgatha. Und das ist, ja, was hat es Jesus gekostet? Sein Leben. Aber es ist viel mehr, als wie der Schächer am Kreuz sagt, ich habe selber Schuld, dass ich hier hänge. Aber Jesus, nein, er hatte keine Schuld. Er trug unsere Schuld am Kreuz auf Golgatha. Und das ist so etwas Gewaltiges. Etwas, was uns aufhorchen lassen sollte, immer wieder. Was daraus entsteht. Was haben wir für einen Gott, der das für uns getan hat. Und wenn wir weiter schauen hier, Bezahlung, wir können nicht bezahlen. Ich glaube, das weiß jeder. Es gibt niemand heute Morgen hier, der ohne Sünde ist, der keine Sünde getan hat. Niemand. Jesus hat diesen Kelch für dich mitgenommen ans Kreuz. Er hat bezahlt dafür. Und es ist Gnade. Und wir haben heute Morgen einige Lieder über Gnade gehört. Und die Gnade Gottes, die Gnade Jesu. Ist der einzige Weg, wie wir zu Gott kommen. Ihn bitten um Gnade, damit meine Sünde vergeben wird. Wenn du Jesus nicht kennst, du hast keine wirkliche Erlösung erlebt. Das weiß man. Ich habe das vorher in einer Folie gezeigt. Alle die, die Gottes Kinder sind, werden vom Geist Gottes geleitet. Sie wissen es, dass sie Gottes Kinder sind. Das muss man wissen. Weil ich bin hineingeboren in das Reich Gottes. Durch das, was Jesus für mich getan hat. Das ist der Grund, warum es möglich ist. Und falls du nicht wirklich erlöst bist, komm am Ende hier nach vorne, wir wollen mit dir beten. Einfach dich hineinbringen in das Reich Gottes mit Gottes Hilfe. Wenn du das nicht willst, bleib einfach sitzen, ich komme zu dir. Können wir auch machen. Es ist ganz wichtig, dass du diese Gnade erfährst, denn ich komme noch zu einem weiterführenden Thema dazu, in dem wir etwas Gewaltiges sehen. Ich möchte erst dieses weiterführen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Und es geht um geistliches Leben, nicht um diesen Body hier, um diesen Körper. Es geht um geistliches Leben. Und das geistliche Leben ist, wenn es von Gott kommt, eine neue Geburt in das Reich Gottes. Jesus erwarb uns den Zugang zum Vater, zu Gott, der Himmel und Erde, das Universum geschaffen hat. Durch Sündenvergebung rein und geheiligt vor Gott zu stehen. Das ist das Angebot Gottes an uns. Geboren ins Reich Gottes hinein. Söhne und Töchter Gottes, das ist unsere Identität durch Jesus. Und mir geht es auch darum, wir dürfen selbstbewusste Söhne und Töchter sein. Wir haben manchmal Angst, uns zu outen, dass wir Gotteskinder sind. Es muss nicht immer sein. Ich kann nicht zum Beispiel irgendwelche Manager in der Wirtschaft treffen und ihnen sofort über Jesus was erzählen. Wenn sie kommen und sagen, mit ihnen stimmt was nicht, bei ihnen ist was anders, dann sage ich es ihnen. Ja, sonst nicht. Aber habe ich getan schon. Aber Selbstbewusstsein heißt, ich bin mir so sicher, dass ich ein Sohn Gottes bin. Ich bin mir so sicher, dass meine Sünden vergeben sind. Und ich bin mir so sicher, dass ich bei Jesus sein werde, wenn es soweit ist. Denn ich bin nicht immer auf dieser Erde. Jeder, das ist etwas, das sagt auch mein Hausarzt, dem ich letzte Woche traf. Und er sagt, irgendwann werden wir ja alle sterben müssen. Ja, das ist okay. Und ich habe ihm dann etwas erzählt, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ich habe ein paar Fragen. Und ich will die gar nicht kommentieren. Ich werde sie nur vorlesen. Und ihr sollt sie für euch beantworten. Jeder für sich beantworten, okay? Die erste Frage, du bist dir sicher. Also ich sage immer du, ich hoffe, das stört niemand. Wenn du sie möchtest, dann wandle es einfach in sie um, wenn ich du sage, okay? Weil sonst wird es schwierig. Du bist dir sicher, Jesus ist Gottes Sohn. Das ist eine ganz wesentliche Aussage, die möchte ich trotzdem noch einmal kurz kommentieren, weil sie Geister scheidet, ganz gewaltig in unserer Zeit, in der Endzeit. Wer ist Gott, der seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat? Nämlich Jesus ist Gottes Sohn, weil sonst wäre alles, was ich hier bisher erzählt habe, sinnlos. Dann können wir auch zum Islam überdrehen, weil die glauben nicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Sie glauben, dass er ein Prophet ist, so wie damals, als Jesus die Jünger fragte, was glaubt ihr, wer ich bin? Oder was glauben denn die Leute? Ja, ein Prophet. Nein, Jesus ist der Sohn Gottes. Du bist dir sicher, dass du erlöst bist. Sein Geist gibt dir Zeugnis. Du bist dir also sicher, dass du ein Kind Gottes bist. Du bist dir sicher, dass Jesus wiederkommen wird und du dabei bist, in den Himmel zu gehen mit ihm. Du bist dir sicher, dass du ein Sohn, eine Tochter Gottes bist? Und du bist dir sicher, dass er unsere Krankheit getragen hat und darum noch heute heilt? Frage musst du dir selber beantworten. Du bist dir sicher, dass er dich heute heilen könnte, wenn du den Glauben hättest? Die Beziehung spielt eine wesentliche Rolle, um Glauben zu haben. Du bist dir sicher, dass die Kraft des Heiligen Geistes dir Vollmacht gibt? Wird schon schwieriger. Aber das ist das, was Jesus sagt. Du bist dir sicher, dass alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, seine Söhne und Töchter sind. Du hast selber darüber nachgedacht, wie viele Fragen dort du mit Ja beantwortest und vielleicht nicht so sicher bist. Wir dürfen sicher sein, dass das hat Jesus durch die Übernahme deiner Sünden, deiner Krankheit zum Kreuz getragen und hat es für uns erworben. Auch unsere Heilung. Und deswegen bin ich Gott so dankbar, dass er uns hilft, auch da. Unser Auftrag, den wir immer noch haben, möchte ich kurz nochmal, wir kennen das alles. Ich muss das eigentlich nicht nochmal wiederholen. Aber es ist wichtig, wenn du dir sicher bist, dass du ein Sohn und Tochter Gottes bist und Jesus den Kelch für dich auch getrunken hat, mitgenommen hat ans Kreuz und dort das alles durchgestanden hat, obwohl es nötig hätte, dann haben wir einen Auftrag. Und das hat er gesagt, oder diese Verse entstanden, nachdem er am Kreuz war. Als er auferstanden war und bevor er die Erde verlassen hat, da hat er uns diesen Auftrag zurückgelassen. Ja, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ist doch fantastisch, oder? Glaubst du das? Dass Jesus sie hat? Und dass derjenige, der sein Sohn, seine Tochter ist, diese Vollmacht von Gott bekommen kann? Es geht wirklich um Vollmacht. Vor 3 Wochen hat Michael über Vollmacht gepredigt. Ich weiß nicht, ob ihr dabei wart. Und da hat er 2 Dinge besonders erwähnt, die mir sehr gut gefallen haben. Es gibt diese Statusvollmacht. Das heißt, du bist von Amts wegen, hast du eine Position. Und eine 2. Geschichte dort, die, sagt er auch, ist die wichtigere, viel wichtigere. Die Beziehungsvollmacht. Die Beziehungsvollmacht wird dir gegeben, wenn du am Thron Gottes bist und erlebst, was Gott mit dir vorhat. Wenn er mit dir redet, wenn du betest, wachet und betet, von wohin, dann wirst du die Beziehung mit Gott so weiterführen, dass die Kraft Gottes in dir mit dir geht. Und das wünsche ich uns als Gemeinde. Dass wir nicht ein Verein sind, sondern dass wir Kraft Gottes offenbaren. Dass sie sichtbar wird. Und die Herrlichkeit Gottes, wenn die offenbar wird, dann brauchen wir nicht mal mehr predigen hier, weil dann passieren viele Dinge alleine. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Weil der Geist Gottes überzeugt den Sünder, dass er Buße tun muss. Der Geist Gottes kommt bei dir vorbei und heilt dich. Und wirst gesund. Und es ist die Power Gottes, die übergeht an Menschen, die eine Beziehung mit Gott suchen. Mehr von Gott. Das ist doch eigentlich das, was wir alle wollen. Geht hin in eine Welt. Ja, mache zu Jüngern. Wollen wir. Ich denke, wir als Christen wollen das. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage. Und Jesus ist heute Morgen hier. Amen. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Kraft Gottes, wenn wir uns ausstrecken nach dieser Power von Gott, sie wird kommen und uns zu ihm führen. Er wird uns offenbaren, was er mit der Gnadenkirche noch vorhat. Hat noch vieles vor. Ich glaube es. Ich glaube es, dass Gott uns gebrauchen will. Dich, mich, uns. Ja. Die letzten Worte Jesu in der Apostelgeschichte, bevor er in den Himmel fuhr, das ist eine Schlüsselstelle der Gemeinde. Michael hat sie auch öfters hier benutzt. Es ist einfach nur eine Wiederholung nochmal dazu. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet. Das hört sich doch toll an, oder? Hört sich toll an. Und du wirst gesund. Ich bin davon überzeugt. Ich glaube daran, dass Gott in unserer Mitte noch Kranke heilen wird. Wirklich viel mehr als das, was wir schon erlebt haben. Ich glaube daran. Und ich bete dafür. Das haben die Jünger erlebt. Es ist genau das, was sie erlebt haben, nichts anderes. Und das wird euch dazu befähigen. Und wenn wir über Befähigung reden wollen, ist es sicher schön, dass wir etwas in unserem Leben gelernt haben, das so weit geht, dass Gott uns auch damit den Auftrag geben kann, was wir gelernt haben oder was wir können oder was wir tun im Lobpreis, egal wo, viele Aufgaben in der Gemeinde, die wir erfüllen. Aber etwas ist ganz wichtig, die Fülle des Heiligen Geistes, die Kraft von oben. Die wird uns befähigen, effektiv Menschen zu Jesus zu bringen, auch wenn Menschen geheilt werden. Das gehört dazu. Wir werden dann seine Zeugen sein in Jerusalem, also in Villingen zum Beispiel, in Baden-Württemberg, auch in Deutschland oder egal wo, bis ans Ende der Welt. Wir machen etwas in dieser Richtung, Gott sei Dank. Kunert und viele andere, die unterwegs sind auf dieser Welt. Es ist sehr wichtig, dass wir das unterstützen und dass wir das tun. Ist auch ganz okay. Die Fortsetzung des Auftrags Jesu. Nehmen wir den Auftrag an? Das ist die Frage, die ich noch habe. Sind wir dazu bereit, es zu wollen? Wollen wir das? Ich hoffe, ihr habt alle ein Zeugnis, was Jesus mit euch getan hat. Und ich würde mich eigentlich freuen, da will ich jetzt Bernd oder den Leitungskreis mal ansprechen, alle 4 Wochen oder so mal ein Zeugnis hier zu hören von jemandem, der was erlebt hat. Das wäre doch schön. Würde mich sehr darüber freuen, weil das ist ganz wichtig, weil damit bekennen wir, dass Gott etwas tut in uns, dass er etwas wirkt. Unheimlich wichtig. Was haben wir in der letzten Zeit erlebt? Krankenheilung und Beziehungsvollmacht, die ich vorhin erwähnt habe, ist das Wesentliche. Ich möchte noch zu meiner Krankheit, ich habe ja was dazu gesagt, ich habe, als ich vor fast einem Jahr hier war, 2 Träume erzählt. Ein Traum, wo Gott mir klar macht, ich sage, ist es jetzt das? Soll ich die Welt verlassen? Sagt er, nee, dann sage es leer. Und dann 2-3 Stunden später genau, ein 2. Traum. Das war sehr ungewöhnlich. Und vergeht schon eine längere Zeit, wo Gott durch einen Traum mit mir redet. Aber da wusste ich sofort, das ist Gottes Führung. Und da hat er mir gezeigt, wenn du soweit bist, dann gehst du zu Jesus, kommst du zu mir, Jesus. Und ich sah meine Schutzengel, die meinen Körper dann abtransportiert haben. Und ich habe sie gefragt, ist alles in Ordnung? Ja, super. Und dann habe ich gesagt, das ist ja toll, Jesus, ich komme, und schoss in den Himmel und wurde wach, leider. Und dann habe ich, das war der Ausgangspunkt zu dem, dass ich Gott gefragt habe, was soll denn auch passieren oder wie geht es denn weiter? Und ja, ich habe gesagt, mit diesem Herzrhythmusstörung und diesen Problemen wird das nicht mehr so viel werden, denn da musst du schon was tun, ja, so ungefähr. Und ich habe wirklich mit Gott ernsthaft darüber geredet. Es war eine Zeit mit sehr viel Nähe bei Gott. Viel ein Thema, das uns mit Gott wirklich vereint. Verbindung. Probleme in unserem Leben können wirklich dazu beitragen, Gott näher zu kommen. Das ist so. Aber auch eine Lösung hat Gott. Und deswegen wissen wir nicht immer, wann, wie er heilt oder auch nicht heilt. Aber wir haben den Auftrag, dafür zu beten. Und wir sollen es tun. Das ist unser Auftrag. Eindeutig. Und dann habe ich die Dinge angegangen und habe gesagt, okay, dann will ich mal schauen, was die Ärzte mir dazu sagen. Ja, dann hat es gedauert. Es war immer wieder, trat es auf und dann wieder nicht. Und irgendwann, es war im März, dann im Frühjahr, hatte ich einen Termin, vorher bekam ich keinen Termin, einen Termin ausgemacht beim Kardiologen, für einen Langzeittest, ja, also Langzeit-EKG, 24 Stunden. Und eine Woche später hatte ich dann einen Termin mit ihm. Dann war ich bei ihm und ich hatte mich durchgerungen mit meinem Hausarzt zusammen, mit ihm ernsthaft darüber geredet, ob man so einen Eingriff machen kann. Ja? Veröden, diese Stelle, wo das eigentlich herkommt normalerweise. Über eine Blutbahn könnte man das machen. Und habe ihn jetzt gefragt, was er davon hält. Ich würde es gerne machen. Dann hat er mir gesagt, das würde er mir überhaupt nicht raten. Ich hätte ja knapp ungefähr 80.000 Herzschläge, da habe ich mal überlegt, was unser Herz eigentlich so in 24 Stunden leistet. Ja. Und davon wären ja nur so, glaube ich, 8% zusätzliche Schläge oder falsche Schläge oder irgend sowas. Also, dann habe ich mir die Zahl mal hochgerechnet, 7.000, 8.000 falsche Herzschläge. Dann habe ich ihm gesagt, das ist doch eine Katastrophe eigentlich, ja, für mich. Ja, er sagt, ja, Sie, da kann man eigentlich gut mit leben. Sie haben ja so ein bisschen Beta-Blocker, den Sie jeden Tag nehmen. Und irgendwo wird Ihnen da kaum ein Arzt, ein Kardiologe, das durchführen bei Ihrem Zustand. Ich war komplett enttäuscht, muss ich sagen, komplett. Bin da rausgegangen und als ich draußen stand, vor der Tür beim Kardiologen, da kam der Geist Gottes. Siehst du, ich habe dir gesagt, du sollst beten für deine Heilung, hat er mir vorher auch mal gesagt. Das habe ich auch getan, aber irgendwo habe ich immer geglaubt, die Ärzte helfen mir. Das wird schon. Aber dann wusste ich, es gibt keine Hilfe vom Arzt. Gibt es nicht. Und genau das ist das Thema manchmal, was eine sehr wichtige Aussage ist. Wir haben keine Hilfe beim Arzt. Und aus diesem Grunde, dann habe ich im Namen Jesu dem Herz geboten, jetzt von jetzt ab normal zu schlagen. Und siehe da, es geschah. Und seitdem sind die Herzrhythmusstörungen weg. Das ist unglaublich. Und Gott hat mir dann Mut gegeben, für Menschen, die eigentlich keine Lösung haben, zu beten, immer mehr. Ich traf auf Gran Canaria, ich muss gucken, wie spät wir sind, noch 2 Minuten. Ich traf auf Gran Canaria, da saßen wir morgens auf dem Balkon und da oben gibt es so einen Weg, wo die Leute immer spazieren gehen und ich sah da immer einen Mann, Der sah aus fast wie ein Neger, so braun war er. Er zog immer, wenn die Sonne aufging und ihn beschien, zog er sein Hemd oben aus, bloßer Oberkörper. Da lief er hin, setzte sich da oben auf einem Kuppe, auf einen Stein und blieb da immer sitzen. Und irgendwann fing Gott mit mir zu reden, mit diesem musst du reden. Und ich denke, okay, irgendwann werde ich ihn sicher da oben mal wieder treffen, denn ich laufe auch immer Tal runter, an der Seite hoch, dann komme ich auf diesen Weg. Und dann saß er da und ich kam da vorbei und dann hörte ich plötzlich, dass er mit seinem Hund, hat er so einen kleinen Hund, in Deutsch sprach. Ich habe gesagt, ist ja super, der kann Deutsch. Und weil vorher habe ich immer gedacht, das ist ein Ausländer, der ist sowas von braun, das gibt es gar nicht. Und dann habe ich mit ihm ein paar Worte geredet, woher er kommt und was er macht hier und hin und her. Und dann fing er an, ja, er ist hier, weil er eine besondere Krankheit hat. Die Krankheit ist, dass seine Haut sich alle 3 Tage erneuert. Und normalerweise würde das alle 27 Tage gehen, so ungefähr. Das wusste ich bis dahin auch nicht, hat er mir erzählt. Dann habe ich gesagt, ja, was sagen die Ärzte dazu? Ja, es kann ihm niemand helfen. Kein Mensch kann ihm helfen. Und dann habe ich gedacht, lieber Gott, das ist ein Fall für dich. Und ich fing an, mit ihm über die Kirche zu reden, ob er denn glaubt, dass Gott ihm helfen kann. Ja, das hat er sein Opa auch schon gesagt. Er war vielleicht so, ich denke, fast 50. Aber sein Großvater hat ihm immer gesagt, wenn du ein Problem hast, musst du in die Kirche gehen. Das hätte er dann auch wohl mal gemacht. Aber er wäre hier für 9 Monate wohnt er da. Er war ein reicher Mann. Er hatte viel Geld verdient in seinem Leben. Er hatte ein super Haus, da konnte ich jeden Tag hingucken. Ein wunderschönes Haus, ein nagelneues Haus auf so einer Bergkuppe obendrauf. Aussicht nach Ost, nach West, das ganze Meer vor ihm. Und er sagt, ich habe vieles probiert. Ich war in Asien und was weiß ich wo. Und hier funktioniert das am besten mit, da komme ich irgendwo klar damit. Aber diese Krankheit, die geht in meine Gelenke in der Zwischenzeit und gibt viele Probleme. Und ich muss jetzt wieder zurück nach Deutschland, wieder eine Behandlung, dann komme ich sofort wieder. Und dann habe ich mit ihm darüber, habe ich ihn gelassen, habe gesagt, wir denken mal darüber nach. Und dann hat Gott mir gesagt, da musst du mit dem nochmal reden. Das war nicht das, ja. Eine Woche später traf ich ihn wieder und dann habe ich ihm wirklich von Jesus erzählt, dass Jesus Kranke heilt. Und ob er will, dass ich für ihn bete. Und er sagt, tun Sie das, aber ich fliege morgen weg. Ich kann und ich weiß auch nicht, was passiert ist. Denn ich bin auch am nächsten Tag zurückgeflogen, das war im April. Und, aber ich treffe ihn wieder. Wir haben ausgemacht, wir treffen uns wieder. Wenn ich wieder dorthin gehe, irgendwann im November, denke ich, Oktober. Und er wollte gerne, dass ich für ihn bete. Das war für mich so etwas Gravierendes, dass ich mir sagte, das ist eigentlich das, was wir wirklich tun können. Menschen, die keine Hoffnung haben, sind offen für das Reich Gottes. Das ist ganz wichtig. Das ist so wichtig. Sollten wir mitnehmen. Das ist eine Sache, die ich euch mitgeben möchte. Und ich bin gespannt. Wenn er nicht gesund ist, dann werde ich mit ihm wirklich mit Hände auflegen und beten. Weil den Auftrag habe ich in der Zwischenzeit von Gott. Es gibt viele, ich habe noch ein paar andere solche Beispiele, aber wirklich wird zu spät heute. Für mich ist es noch wichtig, wir haben keinen schwachen Gott, sondern einen allmächtigen Gott. Und ich möchte euch nur noch kurz mitnehmen, was Johannes, der ja auf der Insel Patmos war und in der Offenbarung dort gesehen hat. Nachdem er die ersten 3 Kapitel, dort wird beschrieben über die Sendschreiben und. Kapitel 4, da passiert Folgendes. Er sieht plötzlich eine Tür aufgehen im Himmel. Und eine Stimme ruft, komm hier herauf. Der geht hinauf und was er dort sieht, er sieht den Thron Gottes. Er sieht die 24 Ältesten um den Thron Gottes. Er sieht vier lebendige Wesen, die voll von oben bis unten mit sechs Flügeln, unter der Flügel, über den Flügeln, alles mit Augen ausgestattet sind, komplett. Dann sieht er sieben Leuchter dort, Flammen, die da leuchten. Der Geist Gottes, der in alle Welt ist, unterwegs ist. Die sieben Geister Gottes, so heißt es dort. Und er lässt sich das alles, er schaut es an, das gläserne Meer und was er alles so sieht. Und dann sieht er, wie die vier Wesen, kommen hier rauf, das habe ich gerade schon gesagt, und diese vier Wesen rufen, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der allmächtige Herrscher. Also wir haben keinen schwachen Gott. Ich möchte es einfach nur, damit ihr an Gott mehr überzeugt seid und glaubt. Das ist der Grund, warum ich das hier mache. Der allmächtige Herrscher, er, der war, der ist und der kommt. Das erinnert mich an Mose, ja? Der fragt Gott, wem, was soll ich denn sagen, wer hat mich geschickt? Ja, ich bin, der ich bin, in alle Ewigkeit. Ja? Der ist der, heilig, heilig ist Gott, der allmächtige Herrscher. Die Ältesten, sie legten ihre Krone vor dem Thron nieder und riefen, würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Wir haben einen gewaltigen Gott. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen, sichtbar für uns. Alles. Das ist das, was er zuerst erlebt. Das ist das, was er erlebt. Wahnsinn. Es gibt, wenn ihr das mal nachlest, es steht noch ein paar Dinge mehr dort. Lest es mal nach, es ist sehr, sehr wichtig. Dann sehen wir, würdig ist das Lamm. Und deswegen wollte ich das unbedingt noch sagen. Jesus, der diesen Kelch getrunken hat, willig war dann, den Weg zum Kreuz zu gehen und wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde, geschlachtet wurde um unseren Willen, die Sünde der Welt getilgt hat. Und es liegt bloß daran, ob wir das annehmen, wenn du nicht Jesus wirklich kennst, ob du es annimmst. Und die Ältesten, die da waren, als Johannes dort war, dann sah er den Gott auf dem Thron mit einer Buchrolle. Und diese Buchrolle beinhaltet die Weltgeschichte, so könnte man sagen. Das Ende dieser Welt, aber auch unsere Geschichte, denn das ist schon 2000 Jahre her. Deine Geschichte, meine Geschichte, die hat Gott in der Hand. Unsere Geschichte hat er in der Hand. Und dann hieß es, niemand kann diese Buchrolle öffnen. Nicht im Himmel, nicht auf der Erde, nicht unter der Erde, nicht im gesamten Universum gibt es niemand, der es kann. Und Johannes weinte, dass da niemand ist. Und dann kommt ein Ältester und sagt, weine nicht. Einer hat den Sieg errungen, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Jesus. Und wir wissen, was dann passierte. Und die eine große Schar, die 24 Ältesten und die vier Wesen, standen auf und riefen: Würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen. Ich hoffe, ihr hört, was da steht. Und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Auch du bist freigekauft, wenn du willst. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Das ist unglaublich toll, was wir hier finden. Es ist die Lösung, warum wir manchmal kein Vertrauen auf Gott haben. Wenn man das liest, kann man es kaum verstehen. Glauben basiert auf einem allmächtigen Gott, der dein Leben und mein Leben freigekauft hat und in seiner Hand hält. Und ja, will, dass du einfach das nur in Anspruch nimmst. Und du hast sie zu Mitherrschern gemacht. Du, ich, wir. Zu Priestern für unseren Gott. Und sie werden einmal auf der Erde regieren. Fantastisch. Dann sah ich eine unzählbare Schar von Engeln. Tausend mal tausend und zehntausende mal zehntausend. Sie standen im Kreis um den Thron und die vier lebendigen Wesen um die Ältesten. Und ich hörte, wie sie zu einem mächtigen Chor sangen: Würdig ist das Lamm. Das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Und damit möchte ich schließen. Liebe Geschwister, ich möchte, dass ihr erkennt, was Gott für uns getan hat und was für einen allmächtigen Gott wir haben, der uns nicht im Stich lässt. Denn er hat die Weltgeschichte in der Hand. Nicht Donald Trump, Putin oder Erdogan oder was weiß ich, wenn ich noch nennen könnte. Die Politiker werden auch gesteuert von Gott. Glaubt es mir. Denn Gott lässt die Dinge laufen, so wie es sein Ziel am Ende sein wird. Genau das wird es sein. Aber wir dürfen uns ganz fest an Gott halten und mit ihm gehen. Ich möchte damit schließen.